Ich habe euch eine Predigt mitgebracht und als ich meiner Familie den Text vorher vorgestellt habe, dann hat jeder aus meiner Familie gefragt, was hat das denn mit Weihnachten im Schuhkarton zu tun? Mein Ziel heute Morgen ist also, dass ihr den Text mit mir zusammen ja so ein bisschen durcharbeitet und versteht, warum ich finde, dass dieser Text sehr, sehr gut zu dem Dank für Weihnachten im Schuhkarton gehört. Ich habe mir heute mal jemanden organisiert, der den Text liest. Es ist ja oft ein bisschen schöner, wenn man nochmal eine andere Stimme hört, eine andere Betonung hat bei dem Text. Und das macht heute mein lieber Papa. Der liest uns heute den Bibeltext mal vor. Vorher noch zur Erklärung: Der Titel der Predigt habe ich genannt, das Licht der Barmherzigkeit, Gottes Verheißung im Geben, was wir erwarten können, wenn wir uns auf das Geben einlassen. Und wenn ihr gleich den Text hört, ich habe ein ganzes Kapitel als Kontext mit ausgesucht, sind 10 Verse und die beginnen etwas stark und vielleicht tönt es am Anfang so ein bisschen nach einer Strafpredigt. Lasst euch davon nicht abschrecken, er endet sehr gut und ermutigend.
Ich lese Jesaja 58, die Verse 1 bis 10, aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Ruf so laut du kannst, lass deine Stimme erklingen, mächtig wie eine Posaune. Halte mein Volk seine Vorgehen vor. Zähl den Nachkommen Jakobs ihre Sünden auf. Ach, wie fromm sind sie doch, wie fromm sie sich doch halten. Sie rufen jeden Tag nach mir und fragen nach meinem Willen. Sie kommen gerne zum Tempel gelaufen, um meine Nähe zu suchen, weil sie sich einbilden, nach meinen Geboten zu leben. Darum fordern sie von mir auch ihre wohlverdiente Rechte. Warum siehst du es nicht? Wenn wir fasten, werfen sie mir vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es gar nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich: Wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach, treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt und streitet ihr und schlagt mit der Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, wenn ihr den Kopf hängen lasst und auch in Trauergewändern euch in Asche setzt? Nennt ihr sowas Fasten? Das ist ein Tag, an dem ich der Herr ist. Ist das ein Tag, an dem ich der Herr Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hat. Befreit sie von dem unterdrückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen die Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen rumläuft, dann gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Denn dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben, wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit sind eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her. Und meine Herrlichkeit beschließt den Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Beseitigt jede Art von Unterdrückung. Hört auf, verdächtig mit dem Finger auf andere zu zeigen und macht Schluss mit aller Verleumdung. Nehmt euch den Hungernden an und gebt ihnen zu essen. Versorgt die Notleidenden mit allen Nötigen, dann wird mein Licht eure Finsternis durchbrechen. Die Nacht um euch herum wird zu einem hellen Tag.
Ja, das ist ein sehr intensiver Text und auch eine sehr intensive Situation, aus der heraus Jesaja hier spricht. Und das möchte ich euch noch mal einmal kurz erklären. Ich habe auch selber nicht richtig einordnen können, aus welcher Situation heraus hier Jesaja eigentlich spricht. Deswegen noch mal eine ganz kurze Kontexterklärung, bevor ich euch dann meinen Kerngedanken erzähle. Die Situation war so: Israel, das Volk Israel, kam gerade eigentlich frisch aus der Gefangenschaft. Also sie wussten ganz genau, was Sklaverei eigentlich bedeutet, was Unterdrückung bedeutet. Und sie hatten ja von Jesaja diese große Prophezeiung bekommen: Irgendwann werdet ihr wieder in euer Land zurückkehren können. Und dann wird euer Königreich aufgerichtet werden. Dann wird die Herrlichkeit Gottes unter euch sein. Das war die große Prophezeiung, das große Versprechen, was das Volk Israel mit Jerusalem und mit der Heimkehr verbunden hat. Und dann sind sie tatsächlich ja nach Hause gekommen und es ist genau das Gegenteil passiert. Es war keine Herrlichkeit, es war keine große Freude da. Natürlich, der erste Überschwang der Rückkehr war da, aber das ging relativ schnell verloren und die Realität brach eigentlich über diese Leute hinein. Es war noch lange, lange Zeit so, dass die Stadtmauern von Jerusalem einfach brach lagen. Von dem Tempel brauchen wir gar nicht zu reden. Und selbst die Häuser der Menschen lagen noch in Schutt und Asche. Und die Menschen hatten einfach entweder keine Kraft oder keine Motivation, ihre Stadt wieder aufzubauen. Straßen und Wege waren lange Zeit nicht vorhanden. Und ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, das muss so ausgesehen haben wie in deutschen Städten kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war wirklich alles zerstört und vor allen Dingen machte sich auch unter dem Volk eine große Ungerechtigkeit breit. Manche Menschen schafften es dann doch relativ schnell wieder Arbeit und Geld und Verdienste zu erwirtschaften und andere rannten immer noch, so wie das Jesaja ja hier in den Versen auch erzählt hat, immer noch in Lumpen rum. Es gab Familien, die keine Häuser besaßen, Menschen ohne Obdach, Menschen, die noch nicht mal Essen bekommen haben. Und in der Situation fangen die Menschen in Jerusalem an zu fasten, weil das ihr einziger Ausweg ist. Sie denken, wenn wir fasten und wenn wir Gottesdienst feiern, dann wird doch vielleicht hoffentlich alles wieder gut werden. Dann wird unsere Stadt wieder zu Glanz und Gloria heraufschwingen können und dann wird auch das Leben hier in Jerusalem wieder gut werden. Sie hoffen, sie kasteien sich selbst, sie fangen an, Opfertiere darzubringen, aber Gott reagiert nicht. Es bleibt alles so, wie es ist und es wird eigentlich sogar noch schlimmer. Und in der Situation spricht Gott dann die Worte aus dem Kapitel 58 und erklärt ihnen, was eigentlich ihr Problem ist, warum bei ihnen kein Licht und keine Hoffnung aufkeimen kann. Bevor ich da jetzt weiter drauf eingehe, möchte ich noch mal hier eine kleine Warnung aussprechen. Man sagt es ja auch in vielen Filmen mittlerweile, eine kleine Triggerwarnung möchte ich mal hier aussprechen. In diesem Text gibt es eine große Gefahr, in die man relativ schnell hineinlaufen kann. Und das ist nämlich die Gefahr, dass man aus dieser speziellen Situation, in der das Volk Israel gerade steckte, eine allgemeine Aussage über Gottes Wirken und Gottes Handeln mit uns Menschen zieht. Also ein Beispiel wäre, zu sagen, aus dieser speziellen Situation von Israel zu sagen, das ist das perfekte Beispiel, so handelt Gott mit Menschen, die nicht gerecht leben. Er wird ihnen nicht mehr zuhören, er wird ihre Gebete nicht hören und er wird dafür sorgen, dass sie ein schlechtes Leben haben. Das ist eine allgemeine Aussage, die aber nicht zutreffend ist hier aus diesem Text. Also möchte ich davor noch mal warnen, dass man aus diesem Text eine sogenannte Wenn-Dann-Rechnung macht. Dass wir versuchen, Gott in ein bestimmtes Konzept hineinzupacken und uns dann versuchen zu erklären, wie er handeln könnte, wenn ich das und das mache. Also ich erzähle euch noch mal ein Beispiel. Das ist eine sehr klassische pädagogische Maßnahme mit Kindern. Wenn du dein Zimmer aufräumst, dann kannst du ein bisschen Computer spielen. Oder wenn du deinen Teller aufgegessen hast, dann gibt es noch ein bisschen Nachtisch. Also das sind die klassischen Wenn-Dann-Konzepte, die wir als Menschen sehr häufig haben. Das gibt es auch für uns Erwachsene. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen gibt es das für uns. Also erst wenn ich meine Arbeit mache, dann kann ich was Schönes erleben. Und wir neigen auch als Christinnen und Christen dazu, das auf Gott zu übertragen. Dass wir sagen, erst wenn ich das und das gemacht habe, dann wird Gott für mich Gutes bereithalten. Erst wenn ich mit dem und dem aufhöre, dann kann Gott mich segnen. Das ist hier in diesem Text auch wirklich sehr, sehr scharf formuliert. Auch den Vers 10, den ich gleich noch intensiver mit euch behandeln möchte, der neigt dazu, so ein bisschen danach zu tönen. Erst wenn du gibst, dann wird Gutes für dich herausspringen. Und ich möchte noch mal ermahnen und sagen, es ist eine ganz besondere Situation, in der das Volk sich befindet. Und wenn wir uns das, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, den Kontext einmal angucken, dann denke ich mir eigentlich, wie konnte das den Menschen nicht auffallen, dass einfach tatkräftige Hilfe das Beste gewesen wäre, um das Volk und das Land wieder aufzubauen. Einfach tun und anpacken, so wie ich es aus vielen, vielen Situationen von unserem eigenen Land kenne, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie viele Männer und Frauen da einfach mit angepackt haben und aufgebaut haben. Und hier im Volk Israel scheint genau das Gegenteil passiert zu sein. Die Menschen waren in so einer Lethargie gefangen, dass sie gar nichts gemacht haben, außer sich gegenseitig zu unterdrücken, sich zu streiten und zu fasten. Das als kleiner Disclaimer, und jetzt fangen wir mal an mit dem Vers, den ich für heute rausgesucht habe, und auch zu erklären, was ich damit meine, wenn es um die Weihnachten im Schuhkarton-Aktion geht. Es geht um Gottes Verheißung, Gottes Zusage, wenn es um das Geben geht. Und der Vers 10 fängt ja damit an, wenn du dein Herz öffnest. Da steht nochmal konkreter in der Schlachter-Übersetzung, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachteste Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Das ist der letzte Vers gewesen unserer Lesung. Und ich gehe auf 3 Punkte heute Morgen ein, die ich in diesem Vers hier finde. Und der erste Punkt heißt, wenn du dein Herz öffnest. Die Luther-Übersetzung von 2017, die übersetzt ganz schön, wenn du dein Herz finden lässt. Und da merkt man ganz klar, es geht hier nicht nur um eine Tat. Es geht hier nicht nur darum, Päckchen zu packen und dann zu sagen, so, jetzt habe ich mein Jahresende wieder erfüllt, habe meine Spenden vielleicht noch erübrigt, die ich so übrig hatte, habe meine gute Tat des Jahres erfüllt und jetzt bin ich fertig damit. Sondern Jesaja fordert hier das Volk Israel ganz klar dazu auf, öffne dich für das Leid der anderen. Tu es nicht, weil es so sozial gut beachtet ist, sondern tu es, weil du das Leid des anderen in dein Herz hineingelassen hast. Darum geht es eigentlich. Und das ist natürlich ein bisschen, ich sag mal, einfach, wenn man so eine Kinderaugen sieht. Wenn man auch sich vorstellt, wie es den Kindern gerade in den sehr, sehr armen Regionen von Europa oder auch von Afrika geht, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher, sein Herz zu öffnen für solche Kinderherzen. Aber Jesus spricht ja auch später in seinem Wirken und Jesaja spricht hier auch vorher schon davon, dass es um alle Menschen geht. Nicht nur um Kinder, sondern es geht um alle Menschen, dass ich mein Herz hingebe für diese Not. Und diese Not ist in unserer Welt überall. Ihr wisst es selber, wie groß die Not überall ist. Und wir haben als Menschen so einen Schutzmechanismus auch, der auch wichtig und richtig ist, dass wir uns auch schützen. Dass wir, wenn wir das ganze Leid dieser Welt in uns hineinlassen würden, dann würden wir kaputt gehen. Dann würden wir wirklich nicht mehr Lebensmut haben können. Und Jesaja spricht auch nicht davon, dass wir alles Leid dieser Welt in unser Herz lassen müssen, sondern er spricht nur von dem Hungrigen, der vor dir steht. Dem Menschen, der dir begegnet. Dem Menschen, den Gott dir auf deinem Weg zur Seite stellt oder der dich begegnen lässt. Ich musste ganz stark auch an die Bibelstelle denken, die wir am Anfang von der Weihnachten im Schuhkarton-Aktion ja gelesen haben, von Jesus, deshalb habe ich auch immer wieder jetzt Jesus gesagt, von Jesus, der ja zwei Blinden die Augen, das Augenlicht wieder schenkt und wo ein Schlüsselvers davon war, dass er von tiefem Mitgefühl ergriffen wurde. Jesus hat so, so viele Menschen geheilt und trotzdem hat er es geschafft, sein Mitgefühl zu bewahren und nicht abzustumpfen. Und das ist mein Wunsch für mich immer wieder neu, nicht nur bei Weihnachten im Schuhkarton, sondern auch gerade in der Weihnachtszeit, dass ich das Leid anderer Menschen um mich herum sehe und mein Herz dafür öffne. Warum ist das so? Warum wünscht sich Gott das von uns, dass wir nicht nur geben, sondern dass wir mit Mitgefühl geben? Weil dann nicht die Tat im Zentrum steht, sondern der Mensch. Das ist ein zentraler Punkt. Weil nicht meine Tat im Mittelpunkt dann steht, sondern der Mensch, der meine Zuwendung bekommt. Der gerät dann in das Zentrum meiner Aufmerksamkeit und der gerät in den Mittelpunkt. Nicht mehr das Handeln an sich ist das Wichtige, sondern der Mensch gerät ins Zentrum. Und das merkt man auch im zweiten Punkt, den ich noch herausgearbeitet habe und auch im Bibelvers merkt man das. Ich habe den zweiten Punkt genannt, wenn du dein Herz öffnest und dem Gedemütigten hilfst. Man findet das in dem Vers 10 in der blau markierten Stelle und hier in der Schlachterübersetzung haben sie das sehr, sehr schön gemacht. Da sprechen sie von der verschmachteten Seele. Und genau darum geht es nämlich hier an der Stelle. Es geht nicht einfach nur um einen Hungrigen, wie das manche Übersetzungen machen, sondern es geht um die Seele eines anderen Menschen. Es geht darum, dass Menschen in unserer Welt gedemütigt werden, gebeugt werden, dass sie gebrochen werden von Schicksalen, aber auch von anderen Menschen. Und der hebräische Urtext, der spricht genau von dieser Seele, die gedemütigt ist. Also eine erniedrigte Seele. Das schaffen unsere deutschen Übersetzungen nicht ganz so gut. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass hier von der gebeugten Seele die Rede ist. Denn es geht ja letztendlich bei allen notbedürftigen Menschen immer eigentlich um die Würde des Menschen, der dann darunter leidet. Es geht immer um das, was es eigentlich mit dem Menschen macht, wenn du in Not und Schwierigkeiten gerätst. Und wir haben ja in unserem deutschen Grundrecht die Formulierung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie sollte unantastbar sein, ist es aber leider nicht. Die Würde eines Menschen kann sehr, sehr schnell beschädigt werden. Und dieser Bibeltext spricht eigentlich genau davon, dass die Würde und die Seele eines Menschen wieder Zuwendung, wieder Würdigung erhält. Und der dritte Punkt für heute Morgen, dann wird ein Licht aufgehen. Wenn du dem Gedemütigten hilfst und dein Herz öffnest, dann wird ein Licht aufgehen. Das ist hier eine spezielle Formulierung. In der Schlachterübersetzung seht ihr ja, dass da steht, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. In der Hoffnung für alle, die gerade ihr vorhin bei der Lesung gehört habt, da stand, dann wird mein Licht aufgehen. Und tatsächlich kann man das aus dem hebräischen Urtext gar nicht so richtig herausfinden, welches Licht ist denn da jetzt gemeint? Ist da jetzt mein menschliches Licht gemeint oder ist da Gottes Licht gemeint, das durch mich herdurch scheint? Man kann das auch aus der Grammatik, wenn man sich die Grammatik ankennt, nicht so genau formulieren, auf welche Person sich dieses Licht jetzt hier gerade bezieht. Die Basisbibel, finde ich, hat da eine sehr, sehr schöne Lösung gefunden. Die schreiben einfach, dann strahlt im Dunkeln ein Licht. Also, und das ist genau die richtige Fokussierung, finde ich. Es geht nicht darum, zu wem das Licht gehört, ob Gottes Licht durch uns strahlt oder ob das Licht in uns schon drin war und erst wieder anfängt zu glimmen und dann größer zu werden, sondern dass ein Licht überhaupt strahlt. Ihr könnt mal einige Kinder nach dem Gottesdienst fragen. Wir haben am Freitag eine Nachtwanderung und eine St. Martins-Stationslauf gemacht mit den Kindern. Und einer von diesen Stationen war, dass wir uns im schwarzen Weg da hinten, wo wirklich kein Licht mehr ist, hingestellt haben, alle Lichter ausgemacht haben und dann ein einziges Licht nur geleuchtet hat. Und das ist so ein Lerneffekt, den ich auch immer wieder habe, zu merken, was Licht eigentlich kann. Und das Licht hier in diesem Bibeltext ist natürlich nur eine Symbolik für Hoffnung. Was Jesaja ja eigentlich dem Volk Israel damit sagen möchte, ist, dass wenn sie anfangen, sich um die geschmachteten Seelen zu kümmern, ihr Herz zu öffnen, denen, die gebeutelt sind, dann wird es auch wieder Hoffnung für ihr Land geben. Dann wird wieder Freude und Zuversicht einziehen. Und ihr kennt das alle, wenn Hoffnung, Freude und Zuversicht in unserer Seele ist, dann sind viele, viele Sachen einfacher. Dann hat man Kraft für viel, viel mehr Dinge, von denen man vorher nicht geglaubt hat, dass man das noch schaffen kann. Ich möchte diese Predigt auch schließen mit diesen drei Punkten, euch nochmal erinnern, was Gottes Verheißung eigentlich im Geben ist. Es ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Ich habe in der Vorbereitung gedacht, naja, das kennt ihr ja eigentlich alle. Es ist ja eigentlich eine ganz simple Struktur, die ich euch hier vorgebe. Aber ich habe gemerkt, das Simpelste ist eigentlich das Schwierigste, dass wir immer wieder uns neu aufmachen, von Jesus lernen und auch aus dem Jesaja-Buch uns da inspirieren lassen, zu merken, Geben hat immer etwas mit meinem Herz zu tun, nämlich mein Herz zu öffnen. Geben hat es auch etwas mit dem Herzen der anderen zu tun, die Herzen der anderen zu sehen und ihnen zu helfen, ihre Würde wieder zu bekommen. Und dann entsteht sowas wie Hoffnung. Und das ist dann eine Hoffnung, die mich ansteckt und auch die anderen. Amen.